Es ist Freitag, der 29. November 2024. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin im Hauptstadtbüro des Stern und mir zugeschaltet ist, wie immer an dieser Stelle, Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, Frau Holstein.
Es gibt ja mal wieder Neues von Putin. Der russische Präsident hat am Donnerstag auf einem Treffen des Militärbündnisses OVKS, was ja so eine Art Alternativ-NATO sein sollte, in Kasachstan weitere Angriffe mit seiner neuen Mittelstreckenrakete angekündigt gegen Ziele in der Ukraine und diesmal eben nicht nur auf Militärziele, sondern, wie er es ausdrückte, auch auf Entscheidungszentren in Kiew. Damit können ja eigentlich nur Regierungsziele gemeint sein. Ist das ein großer Bluff oder wie ernst muss man das nehmen?
Also ich würde es erstmal ernst nehmen und ich würde nicht von einem Bluff ausgehen. Die Frage ist jetzt in der Tat, ob der Westen bereit ist, gegen solche Systeme auch noch einen Schutz bereitzustellen. Das ist eine sozusagen eine etwas andere Thematik. Da bin ich sehr gespannt, ob das passieren wird. Denn in der Tat ist die Ukraine zwar nicht ungeschützt, aber man zwingt im Grunde genommen mit solchen Drohungen, wenn die Ukraine dem Folge leisten will, dass man seine Kapazitäten möglicherweise auf Kiew konzentriert und andere Bereiche damit schutzlos lässt. Das ist auch zu erklären, warum Selenskyj jetzt auch nochmal gesagt hat, er bräuchte einfach mehr Flugabwehr, womit er natürlich generell sowieso recht hat. Die andere Frage, die wir zurzeit, glaube ich, nur ganz, ganz schwer bewerten können, ist das jetzt einfach so eine Art Wiederaufnehmen, das, was wir von Russland ja öfter sehen? Ich habe gesehen, dass sozusagen dass so ein Schreckensmoment, der hat funktioniert und jetzt mache ich das einfach nochmal und bestimme damit die Diskussion im Westen einfach nochmal und setze die Punkte. Oder ist es wirklich was, wo Moskau sagt, okay, wir versuchen jetzt im Grunde genommen hiermit auch nicht eine Entscheidung herbeizuführen, aber in der jetzigen Phase, die ja auch, haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, mit Trump im Grunde genommen zu einem möglichen Endpunkt kommt, setzen wir da drauf, dass wir die Ukraine so schwer schädigen, wie es irgendwie nur geht. Denn letztendlich hilft es Putin, wenn der Krieg dann zum Ende käme oder zumindest zum Stillstand kommen würde, weil nach den derzeitigen Vermutungen hat er gar nicht so wahnsinnig viele dieser Raketen. Aber dann kann er die natürlich noch wirkungsvoll einsetzen und damit kurzfristig zumindest seine Gewinne oder seine Verhandlungsposition versuchen zu maximieren.
Zu Trump wollte ich später noch kommen, aber um kurz bei dieser Situation zu bleiben, es wird aller Voraussicht nach ein grundsätzliches Problem der Ukraine verschärfen, nämlich den Mangel an Waffen. Und da beklagt ja Präsident Selenskyj regelmäßig, dass der Westen nicht genug liefert. Und jetzt gab es in den letzten Tagen eine Initiative von mehreren westlichen Ländern, das sogenannte dänische Modell, dass da so eine Veränderung vorsieht, nämlich dass man nicht mehr selbst liefert, sondern massiv in die ukrainische Rüstungsindustrie investiert. So wie es Dänemark eben schon eine Zeit macht. Halten Sie das für einen vielversprechenden Ansatz?
Also im Allgemeinen ja. Das Modell ist auch, sag mal so, wird jetzt erst bekannt. Das wollen die Ukrainer im Grunde genommen schon seit anderthalb Jahren. Weil das hat mehrere Gründe. Also erstens möchten die natürlich in der Produktion unabhängiger sein, auch unabhängig von unseren Diskussionen. Na, und von dem Wohl und Wehe der Innenpolitik. Und davon kann die Ukraine, glaube ich, gerade mit Blick auf Deutschland einfach ein Lied singen. Es macht auch deswegen Sinn, weil die Kaufkraft in der Ukraine viel höher ist als bei uns. Das heißt also, da können sie günstiger produzieren. Und das heißt, es wird aus dem einen Euro werden quasi 6 Euro. Und das ist natürlich schon gar nicht so schlecht. Jetzt kommt ein bisschen die Einschränkung. Das gilt natürlich nicht für alles. Die Ukraine kann zwar produzieren, aber sie kann noch nicht alles produzieren. Also sie kann vor allen Dingen Strahlflugzeuge und Hubschrauber und solche komplexeren Sachen kann sie nicht. Plus, und jetzt kommt der dritte Punkt, das dauert auch bei denen, bis das dann fertig ist. Und es ändert nichts an dem alten Problem, dass wir immer erst dann reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und es bei uns über den Bildschirm flattert und nicht mit einer strategischen Perspektive. Denn die Situation, in der die Ukraine jetzt ist, erstens, dass Winter ist, das war voraussehbar. Zweitens, dass Russland die Infrastruktur angriff, war auch voraussehbar. Und dass, wenn man anfängt, Brigaden auszubilden, so wie die Ukraine das jetzt gemacht hat oder die Europäer das für die Ukraine gemacht haben, dass die dann auch irgendwann Panzer und Gewehre brauchen. Auch das ist irgendwie absehbar. Und das haben wir alles mal wieder nicht auf die Kette gekriegt.
Der Mangel an Waffen ist das eine große Problem. Das andere ist der Mangel an Soldaten, während Russland da ja massiv immer Soldaten nachschieben kann. Und jetzt jüngste Meldungen eben nicht nur Unterstützung von nordkoreanischen Soldaten bekommt, sondern offenbar auch aus dem Jemen bekommen soll. Kann die Ukraine die Verluste an der Front nicht ausgleichen? Einem Bericht der Financial Times zufolge soll jetzt US-Präsident Joe Biden Zelensky aufgefordert haben, das Rekrutierungsalter von 25 Jahren auf 18 herunterzusetzen. Das ist auch das Rekrutierungsalter in den USA. Trotzdem mutet diese Empfehlung etwas seltsam an, oder?
Ja, ich glaube, da gibt es keine einfache Lösung. Ich glaube, ich will mal versuchen, die Zelensky-Perspektive zu erklären. Für die Ukraine geht es hier letztendlich um das Überleben des Volkes. Und damit, wenn ich die Jüngsten des Volkes ranziehe, dann ist die Frage, woher kommt denn die nächste Generation der Ukraine? Das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, in Deutschland überhaupt nicht vorstellen können, weil wir vor dieser Frage eigentlich überhaupt nicht stehen. Ja, für die Ukraine ist die Frage, wie geht es mit der Gemeinschaft der Menschen, in der wir hier leben, die einen sozusagen eine soziale Gemeinschaft sind, wie geht es mit der einfach weiter? Was ist die Zukunft? Und diese Forderung, die die Biden da jetzt stellt, die bedeutet, dass die Ukraine quasi an dieser Frage im Grunde genommen nochmal drehen soll. Und Zelensky hat das bislang immer verneint. Ich finde es ein bisschen wohlfeil vor dem Hintergrund, dass auch die Amerikaner sich viel bei Deutschland abgeguckt haben und ebenso immer sehr spät mit ihren Entscheidungen gekommen sind. Hätte man die Entscheidung zu Attack-Ams und mehr Minen deutlich früher getroffen, dann wären nicht so viele ukrainische Soldaten gestorben, wie sie jetzt gestorben sind bei der Verteidigung der Fronten, die jetzt zusammengebrochen sind. Dass die Fronten instabil sind, auch das war im Sommer schon klar. Ja, das ist alles also jetzt kann man sagen, das ist sehr traurig, aber vergossene Milch. Aber wenn man diese Frage stellt, dann muss man, glaube ich, das alles einpreisen. Und dazu kommt auch, Joe Biden ist nicht mehr die Zukunft. Und auch das ist in Kiew jetzt, wo klar ist, dass auch Harris es nicht wird, wird der Frust über Biden und seine Abwartepolitik immer offener ausgesprochen in Kiew. Und man setzt, anders kann man es ja auch nicht mehr machen, natürlich schon auf Trump jetzt.
Vielleicht als kleiner Disclaimer, dass wir nicht wirklich wissen, ob er es gesagt hat. Das war jetzt der Bericht in der Financial Times. Lassen Sie uns kurz nach Deutschland gucken. Im September 2023 hat Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, für Deutschland das Arrow-3-System beschaffen zu wollen. Also ein Abwehrsystem, das genau für jene ballistischen Mittelstreckenraketen gemacht ist, die Russland vor ein paar Tagen erstmals gegen die Ukraine eingesetzt hat. Und das Interessante ist, dass er, als er es damals angekündigt hat, mehrere Experten ihn dafür belächelt haben und ihn kritisiert haben. Gesagt haben, das würde überhaupt keine vorhandene Fähigkeitslücke schließen, weil man damals noch glaubte, dass eine Bedrohung für Deutschland vor allem aus Kaliningrad und von dort mit den sogenannten Iskander-Raketen und Marschflugkörpern ausgehen würde, die aber wiederum gar nicht mit Arrow-3 bekämpft werden können. Jetzt ist es ja plötzlich das Waffensystem der Stunde. Wusste die Regierung damals, dass diese neue Rakete kommen könnte? Oder würden Sie sagen, ist es einmal ein Beispiel dafür, dass hier wirklich eine weitsichtige Entscheidung getroffen wurde?
Blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Nein, also was die Regierung gewusst hat, weiß ich nicht. Also was sozusagen jenseits der öffentlichen Quellen da gewesen ist. Dass Russland an einer solchen Rakete oder etwas in die Richtung arbeitet, war jetzt nicht total unwahrscheinlich. Und die Argumentation der Luftwaffe war zu sagen, ja, wir müssen uns schon mittelfristig darauf einstellen. Das war das Argument. Also, und was man ja auch sagen muss, die Iskander-Raketen sind ja immer noch da. Und jetzt kommen wir aber an einen wunderschönen Punkt, der in der deutschen Diskussion halt immer hinten runterfällt. Sie haben zu wenig Abwehr. Worauf konzentrieren Sie sich? Arrow 3 kostet 4 Milliarden mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Will ich die möglicherweise 5 oder ein Dutzend ballistischen Raketen Russlands abschießen? In Klammern, bislang gehen wir davon aus, dass es Prototypen sind, die überhaupt nicht sozusagen in Serie produziert werden. Oder aber schaffe ich mehr Sicherheit oder mehr Verteidigung dadurch, dass ich mehr Patriots zum Beispiel kaufe, um eine bestimmte andere Art von von Abdeckung zu kriegen. Also ein Beispiel, damit kann ich zum Beispiel viel, viel mehr Raketen dann abwehren und vielleicht auch auf einer größeren Fläche. Und das sind genau die Dilemmata, vor denen sie als militärische Planer stehen, die aber in unseren Debatten überhaupt gar keine Rolle spielen. Und deswegen ist, man kann beide Sachen machen. Mein Argument wäre immer noch zu sagen, ich würde kurzfristig, gerade weil wir eine Lücke in der Flugabwehr haben und in der Raketenabwehr haben, erstmal das bekämpfen, was in Massen vorhanden ist. Das würde aus meiner Sicht erstmal am meisten Sinn machen. Und letzter Satz dazu. In dem Zusammenhang gibt es eben nicht nur die Frage der Abwehr. Denn wir sehen ja, ne, wenn sie immer nur Abwehr machen, dann gewinnen sie kein Land zurück. Das ist ja das, was die Ukraine gerade macht. Ne, das ist ja das Perfide an dieser Verteidigungsidee. Verteidigen heißt, sie werden niemals in den Angriff kommen, um Gebiet zurückzubekommen. Wir haben auch gelernt in der Vergangenheit, Flugabwehr kann überwunden werden, wenn man mehr Raketen losschießt, als Abfangkörper kommen. So, das ist der Grund, warum die Bundesregierung und der Bundeskanzler eine Offensivfähigkeit ins Auge gefasst haben und die auch 2026 dann hoffentlich kommt. Weil es geht darum, dass sie eben sich nicht nur verteidigen können dadurch, dass sie die Raketen abfangen, sondern auch dem Gegner zu sagen, wenn du mich angreifst, dann zerschieße ich deine Kommandostruktur und ich zerschieße die Abschussbahn. Die Möglichkeit, dem Angreifer durch einen eigenen Angriff ein Problem zu machen. Das ist das, was in der deutschen Denke zusätzlich zu dieser Frage, worauf konzentriere ich mich jetzt eigentlich, auch keine Rolle spielt, ist aber im Militärischen total normal.
Sie haben es gesagt, die Zeit von Joe Biden ist vorbei. Wir stehen vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump, dessen Ukraine-Politik ja immer noch so ein bisschen so eine Blackbox ist. Nun hat er vor 2 Tagen bekannt gegeben, wer sein Sondergesandter für Russland und die Ukraine werden soll. Keith Kellogg, ein pensionierter General und Vietnam-Veteran. Der war schon in der ersten Trump-Administration einer seiner wichtigsten Sicherheitsberater. Und er soll Berichten zufolge auch schon einen Plan für die Ukraine haben. Wie sieht denn der aus und was bedeutet es für die Ukraine? Was glauben Sie?
Also ich habe von dem Plan bislang nur gehört, ich habe ihn nicht gelesen. Und ich glaube, es gibt gerade ganz viel. Es ist immer so, diese Phase, wenn Dinge so neu anfangen, dann greift man immer nach dem ersten Strohhalm, habe ich so den Eindruck. Ich wäre da zurzeit noch sehr zurückhaltend. Ja, er ist der Ukraine-Beauftragte, aber alle, die jetzt berufen sind in die neue Trump-Administration, sind von Trumps Gnaden. Alle werden darauf achten oder sich jeden Tag fragen, was will denn der König eigentlich? Und das heißt, dass das erratische Verhalten von Trump möglicherweise auch in die Politik bis rein in die Ukraine Einzug halten kann, wenn Trump einfach sagt, das läuft nicht so, wie ich das will und ich entziehe das Mandat wieder. Deswegen wäre ich erstmal sozusagen ganz vorsichtig. Das vorweg, das, was Kellogg bislang gesagt hat, wäre ja im Grunde genommen eine im Sinne der Ukraine, weil es bedeuten würde, dass man versucht, eigentlich die Entscheidung herbeizuführen, in der man die Ukraine mehr unterstützt und in der man sozusagen der Ukraine sogar die Möglichkeit verschafft, Land zurückzugewinnen. Das ist interessant, aber es klingt so unwahrscheinlich, dass sich da jetzt, und es hat auch mit dem, was Trump bislang gesagt hat dazu, nicht so wahnsinnig viel zu tun, sodass ich, glaube ich, erstmal noch einen Moment abwarten würde, bevor ich von deutlicher Verbesserung sprechen würde.
Aber es ist doch schon auffällig, dass er entgegen der ursprünglichen Erwartung Trump sich nun vor allem Leute in sein Team geholt hat, die zumindest mit eher kritischen Äußerungen gegenüber Russland aufgefallen sind. Ist das nicht auch Anlass zur Hoffnung aus Sicht der Ukraine?
Also Anlass zur Hoffnung ist es. Eine belastbare Politik ist es noch nicht. Die belastbare Politik wird es in dem Moment, in dem, naja, Schecks unterschrieben und Waffen geschickt werden. Dann kann man davon ausgehen, dass auch Moskau, denn dann sieht Moskau das ja auch. Wie gesagt, ich finde es noch zu früh, um da jetzt der klassischen deutschen Krankheit nach dem Motto, ach siehste, es ist doch mal noch mal gut gegangen, anheimzufallen. Ich finde es ich kann mir auch vorstellen, dass man jetzt erstmal versucht, sozusagen ein Gleichgewicht in der Regierung von Falken und Isolationisten hinzukriegen. Und Trump damit dann entscheiden kann, in welche Richtung er neigt, in die eine oder in die andere Richtung. Also ich bin da, Sie merken, ich bin da noch sehr, sehr skeptisch, ob das sozusagen jetzt schon gelaufen ist. Wenn es so ist, dann wäre es in der Tat wunderbar. dann müssen die Amerikaner bloß aufpassen, dass die Europäer nicht wieder in ihren Sessel zurückfallen und in den Tiefschlaf fallen. Weil man sagt, das ist die Amerikaner, selbst unter Trump übernehmen die Amerikaner die Führung. Wir brauchen das eigentlich gar nicht machen. Wir können uns auf, ich weiß nicht, was konzentrieren.
Wir stellen jedenfalls fest, dass aus der vollmundigen Ankündigung von Trump, dass er binnen 24 Stunden den Krieg in der Ukraine beenden wird, momentan noch nichts geworden ist, wobei er natürlich auch noch nicht im Amt ist. Also warten wir ab, was da im Januar passiert. In Deutschland beginnt jetzt demnächst der Wahlkampf für die Bundestagswahl im Februar. Am Wochenende will die SPD auf ihrer sogenannten Wahlsiegkonferenz ebenso vollmundig darüber beraten, wie sie sich für den Bundestagswahlkampf aufstellt. Und es zeichnet sich dabei schon jetzt ab, dass man versuchen wird, Friedrich Merz als Kriegstreiber und als Hasardeur darzustellen und Olaf Scholz umgekehrt als den Friedenskanzler, also als jemanden, der ganz besonnen abwägt, bevor er neue Waffensysteme an die Ukraine liefert. Glauben Sie, dass diese Rechnung aufgehen wird?
Ja, also ich äußere mich ja zur Parteipolitik schon mal gar nicht. Ich kann aber anstattdessen ein paar andere Sachen erzählen. Also erstens, am 20. Januar, also vor der Bundestagswahl, ist die Inauguration von Trump. Da wird irgendwas passieren. Und die Frage ist, ob man da noch konsistent bleiben kann. Das andere, was möglicherweise passiert ist, ist, dass die ukrainische Front an größeren Teilen zusammenbricht und es so einen sogenannten operativ relevanten Durchbruch gibt. Das heißt, es verändert sich tatsächlich massiv Dinge in der Ukraine. Darauf müsste man, gerade wenn man größter oder zweitgrößter Unterstützer der Ukraine ist, möglicherweise reagieren. Das könnte passieren. Ein anderer Datenpunkt ist, die jüngsten Umfragen, und nicht nur die jüngsten, sondern das ist eigentlich relativ konsistent, zeigen zwei Dinge. Erstens, eine Mehrheit der Bevölkerung valorisiert militärische Sicherheit zurzeit extrem hoch. Nicht alle, aber es ist eine sehr konstante Mehrheit, die in Deutschland ist. Und mehr Leute sind dafür, dass die Ukraine mindestens genauso unterstützt wird wie bisher oder sogar noch mehr, als quasi die Politik an den Rändern nach dem Motto, wir stellen die Waffenlieferungen ein. Ich bin kein guter Meinungsforscher oder ich bin gar kein Meinungsforscher. Ich nehme die Datenpunkte und sage, naja, es könnte dahinter stehen, dass die Leute schon verstanden haben, dass es hier echt um uns, auch um unsere Sicherheit geht. Wenn ich dann aber eine Politik ankündige, die diese Sicherheit weiter reduziert, indem ich im Grunde genommen die Ukraine unter den Bus schmeiße und damit auch die europäische Sicherheit kompromittiere, dann würde ich mir als Bürgerin und Bürger möglicherweise schon größere Sorgen machen. Und wie das dann auch auf die Wahlen, auf die Parteien durchschlägt, dazu kann ich nicht sagen.
Vielen Dank, Herr Mölling, für den kurzen Überblick. Das war's für heute mit der Lage international. Die nächste Folge können Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am 6. Dezember hören, Nikolaustag. Dann wieder mit meinem Kollegen Steffen Gassel im Gespräch mit Christian Mölling. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.